Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zu Beginn auf den Predigtext hören. Der steht in Lukas Kapitel 10 von Vers 25 bis 42. Lukas 10, 25 bis 42. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Jesus war gerade noch in dem Gespräch mit seinen Jüngern, und da mischt sich dann auf einmal dieser Schriftgelehrte ein. Und um diese Frage des Schriftgelehrten verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, was hat denn kurz vorher Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Jesus sprach gerade über Freude. Freude, die die Jünger haben sollten. Und die Könige und Propheten im Alten Testament, Glaubenshelden im Alten Testament nicht erlangt haben. Freude darüber, dass die Namen der Jünger im Himmel aufgeschrieben sind. Dass Gott sie kennt. Freude darüber, dass sie Gott kennen dürfen, dass sie Jesus kennen dürfen. Ja, Jesus sagt ihnen: Selig sind eure Augen, weil ihr das sehen dürft. Sie sollten sich nicht, und das war das Anliegen oder der Punkt der letzten Predigt, sie sollten sich nicht an ihren Erfolgen, sondern allein am Erfolg Christi freuen. Sie sollten sich nicht darüber freuen, was sie vermeintlich für Christus oder für die Gnade Gottes getan haben, sondern sie sollten sich darüber freuen, was Christus für sie getan hat. Das war der Grund ihrer Freude. Und das waren fremde Klänge für das Ohr dieses Gesetzeslehrers. Warum? Weil er seine Hoffnung für das Heil in dieser und auch in der zukünftigen Welt allein an der Erfüllung des Gesetzes festmachte. Aber die genaue Befolgung der Gesetzesvorschriften, das machte oder brachte ernstdenkenden Menschen keine Freude, sondern sehr große Schwierigkeiten. Ja, je mehr man versuchte, die Gesetze zu erfüllen, je ernster man diese Sache nahm, desto weniger konnte man eigentlich zur wirklichen Freude gelangen. Und aus diesem Grund fragte, oder Lukas, der zeigt uns schon, um was es hier geht, der versuchte, er testete Jesus. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erhabe? Nun, wenn Jesus antworten würde, dass er es keiner menschlichen Anstrengung, keiner menschlichen Leistung bedarf, oder wenn Jesus andere Vorstellungen, andere Forderungen als das Gesetz aufstellen würde, dann hätte er Jesus in beiden Fällen als Ketzer überführt, als Irrlehrer. Aber Jesus kommt mit keiner Sonderlehre, sondern Jesus verweist ihn auf das Gesetz. Ja? Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und das Lustige ist, dass der Schriftgelehrte jetzt seine eigene Frage selbst beantworten muss. Denn er ist ja schließlich der Gesetzesgelehrte, der Schriftgelehrte. Er kennt sich aus. Und er macht es dann natürlich auch. Er sagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt oder könnte man vielleicht noch besser übersetzen, von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Gebot, was hier der Schriftgelehrte bringt, das ist die gleiche Zusammenfassung der Gebote, wie sie Jesus an anderer Stelle selbst vorgenommen hat. Dieses Gebot betrifft Gott. Es betrifft unseren Nächsten und es betrifft uns selbst. Und zwar unser ganzes Wesen. Also Herz, Seele, Kraft, Verstand, das ist einfach wirklich unser ganzes Wesen. Alles, was wir sind. Und der erste Teil, der betrifft unsere totale, also mit unserem ganzen Wesen, die Hingabe zu Gott. Und aus dieser völligen Hingabe zu Gott erwächst dann die Liebe zum Nächsten. Ja, nur der Mensch, der wirklich von Gottes Liebe beherrscht wird, der ist dann in der Lage, seinen Nächsten so hoch einzuschätzen wie sich selbst, weil er frei von Egoismus ist. Weil er eben nichts mehr an sich selbst liebt oder findet, sondern weil er von Gottes Liebe beherrscht wird. Nun, wenn man an Gebote, an Gesetze denkt, dann denkt man ja eigentlich immer zuerst an Dinge, die man tun muss. Du sollst und darfst nicht und darfst nicht. Also was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun? Und das Interessante an diesem größten Gebot ist, dass es in erster Linie nicht um Taten geht, sondern um unsere Liebe, um unsere Herzenshaltung. Es geht um eine innigliche Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Und wenn man mal anschaut, was Jesus gepredigt hat bisher, dann ist genau das, worum es Jesus geht. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Und deshalb antwortet Jesus nun auch, Vers 28, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Also, lieber Gesetzesgelehrter, genau das ist der Punkt. Tu das. Und Jesus spricht hier mit Absicht wiederum von tun, weil diese wahre Liebe uns eben zu Taten treibt. Ja? Gott mit ganzer Kraft lieben. Wenn Gott mit seiner ganzen Kraft liebt, dann ist klar, dass er seine Kraft für Gott einsetzt. Die Frage ist nur, wer kann das tun? Wer kann auf Dauer so leben? Ja, nur immer für Gott leben. Nur immer für den Nächsten leben. Das ist eine unvorstellbar große Forderung. Und angesichts dieser Forderung müsste die einzige Nachfrage, die jetzt, oder weitere Frage, die der Schriftgelehrte jetzt noch stellen könnte, sein, wie kann ich denn Gott und meinen Nächsten so lieben? Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Ja, wer wirklich liebt, der braucht nicht danach zu fragen, wer sein Nächster ist, sondern der wird aus Liebe da helfen, wo er gebraucht wird. Also hier passiert jetzt etwas ganz Interessantes, und wenn es nicht so ernst wäre, wäre es sogar lustig. Ja, warum muss ich denn der Schriftgelehrte jetzt rechtfertigen? Er kam doch zu Jesus, damit Jesus sich rechtfertigt. Er wollte Jesus testen und nun wird er von Jesus getestet. Aber die Ironie dabei ist, durch das Gebot, was er selbst zitiert hat, wird er nun auch selbst hinterfragt. Dadurch wird er getestet. Und er muss sich rechtfertigen, weil er dieses Gebot nicht halten kann. Er will rechtfertigen, dass das, was er tut, genug ist. Und hier ist es wichtig, dass man den Hintergrund kennt, der Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir hatten das schon mal bei der Bergpredigt. Die haben die pharisäischen Satzungen und Auslegungen der Väter, die haben das Gebot der Nächstenliebe ausschließlich auf Israeliten bezogen und auf persönliche Freunde beschränkt. Und Nicht-Juden, also Heiden, wurden von den Juden als Feinde Gottes gehasst. Und sie durften natürlich nicht als Nächste angesehen werden. Also, dass man das Gesetz nicht erfüllen kann im Alten Testament, das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten auch erkannt, irgendwie. Aber ihre Lösung war nicht, dass sie sich jetzt auf die Gnade Gottes gestürzt haben, sondern sie haben einfach das Gesetz von Gott so weit heruntergebrochen, so weit ausinterpretiert nach ihrer Meinung, dass sie es scheinbar doch halten konnten. Ja, also Gott fordert von mir, dass ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst. Nun gut, dann lege ich jetzt mal fest, wer mein Nächster ist. Am besten meine Freunde, meine Familie, die liebe ich ja sowieso schon. Da geht das dann auch. Ja, nächstes Gesetz. Und dann so weiter und so fort. Bis man alle Gesetze erfüllen kann. Nun, im Abschnitt davor haben wir gelesen und gesehen, dass unsere wahre Freude in Gott und in seinem Sohn sein soll. Warum? Gott ist das Größte, das Schönste, das Beste. Die Frage ist, wie kann man dann irgendein Minimum festlegen wollen, um es Gott gerecht zu machen? Weil Gott ist der Größte und der Mensch fragt nach dem Minimum. Was muss ich als Minimum tun? Und damit versuche ich eigentlich Gott selbst zu minimieren. Und wenn ich Gott minimiere, dann minimiere ich natürlich auch meine Sünde. Aber dann minimiere ich auch meine Freude an Gott. Und wenn ich Gott und meine Sünde und meine Freude an Gott minimiere, nun, dann mache ich mich selbst groß. Automatisch. Und wer sich selbst groß macht, der kann eben nicht Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft und von ganzem Verstand und seinen Nächsten wie sich selbst. Bei Gott gibt es kein Limit und auch keine Limitation. Und das macht Jesus nun deutlich. Da wird ein Mann, so erzählt er, von den Räubern überfallen. Er wird ausgezogen, steht dort, und halbtot geprügelt. Und er liegt dann nackt im Staub und kann eigentlich mit seinem Leben abschließen. Aber auf einmal kommt auf dieser gefährlichen Straße doch jemand vorbei. Und es ist sogar ein Priester. Hoffnung keimt auf. Aber was passiert? Der Priester geht einfach vorbei. Naja gut, dann ist es jetzt wirklich gelaufen. Aber nach einer Weile kommt nochmal jemand vorbei. Und das ist ein Levit, also ein Priesterassistent, einer, der dienen kann, der zupacken kann. Aber der geht auch vorbei. Nun könnte man denken, es ist wirklich alles gelaufen. Aber da kommt auf dieser gefährlichen Straße nochmal jemand vorbei. Das Problem ist bloß, dass es ein Samariter ist. Und wenn dieser Priester und dieser Levit nicht geholfen haben, der Letzte, der ihnen jetzt helfen wird, ist einer von diesen erbärmlichen Samaritern. Aber, so lesen wir, als der Samariter ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm und goss Öl und Wein auf seine Wunden. Er verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was auch immer das für Gründe waren, warum die beiden Geistlichen, diese Gottesdiener, nicht geholfen haben. Indem Jesus sie hier als Beispiel verwendet, macht er deutlich, wo das Judentum seiner Zeit steht. Ja, sie hatten zwei Möglichkeiten, hier in Liebe zu antworten, aber sie tun es nicht. Und ausgerechnet ein Samariter, einer, der von den Juden am meisten verachtet wurde, der erbarmt sich und zeigt hier wahre Nächstenliebe. Und dieser Samariter, der hilft nicht nur ein wenig, der gibt nicht nur ein Minimum an erster Hilfe, sondern er macht alles, was er tun konnte. Er hält an, er gibt erste Hilfe, er opfert seine Zeit, er wirft seinen ganzen Plan um. Er begibt sich selbst in Gefahr. Er transportiert ihn in eine Herberge, er versorgt ihn, er bleibt bei ihm über Nacht. Er sorgt für seine Genesung und er will wiederkommen, um nach ihm zu sehen. Also die Frage des Schriftgelehrten war, wer ist mein Nächster? Und diese Frage handelt Jesus hier eigentlich ganz schnell, ganz nebenbei ab. Der ist dein Nächster, der Hilfe braucht und dem du helfen kannst. Ganz einfach. Dein Nächster ist nicht durch irgendwelche Richtlinien und Grenzen genauer zu bestimmen und einzugrenzen, so wie es eben die Pharisäer und Schriftgelehrten machten. Dein Nächster ist nicht nur in deiner Familie, in deiner Gemeinde, vielleicht noch in deinem Freundeskreis oder Nachbarschaft. Dein Nächster ist der, der Hilfe braucht und dem du helfen kannst. Man könnte sagen, dein Nächster ist der, den Gott dir vor die Nase setzt. Und jetzt könnte wieder jemand kommen und ganz intelligent nochmal nachfragen, ja gut, wie erkenne ich denn, ob jemand Hilfe braucht? Wie erkenne ich denn, ob ich wirklich in der Lage bin, zu helfen? Und klar, wir merken, das ist genau wieder die Frage, die der Pharisäer schon gestellt hat. Aber ich denke, das ist eben auch oft auch die Frage, die wir stellen. Und mit der wir uns vielleicht sogar aus der Verantwortung herausreden wollen. Ja, wo kann ich denn hier wirklich helfen? Wie kann ich denn Leute hier noch mit dem Evangelium erreichen? Wer würde sich denn schon über meinen Besuch freuen? Wer braucht denn mein Gebet? Ja, wo kann man denn wirklich effektiv Geld spenden? Wo kommt es denn noch an? Habe ich überhaupt die richtige Voraussetzung? Habe ich die richtige Ausbildung? Habe ich überhaupt einen Zugang zu den Leuten? Macht das überhaupt Sinn? Und so weiter. Also diese Fragen, die sind nicht alle schlecht. Wenn man wirklich das Herzensanliegen hat, zu helfen. Vielleicht ist das ganz gut zu vergleichen in der Arbeit, ja? Wenn man mit Leuten zusammenarbeitet oder wenn man Angestellte hat, dann braucht man vor allen Dingen Leute, die was tun können, und zwar die Arbeit sehen. Ja, die einfach die Arbeit sehen, denen ich nicht jeden Handgriff extra sagen muss. Und Leute, die Arbeit sehen, die machen das dann einfach so. Und auch da kann man dann nochmal eine Hilfestellung geben oder nochmal was erklären, aber das ist die Basis. Und hier kommen wir zu dem Punkt, den Jesus dem Gesetzesgelehrten eigentlich klar machen will. Es geht nämlich gar nicht um die Frage, wer ist mein Nächster? Es geht vielmehr und viel eher um die Frage, ob ich ein Nächster bin. Wer das liebe, leere Herz fragt, wer ist mein Nächster? Aber das liebevolle Herz, das fragt ja, wem bin ich der Nächste? Und darum dreht Jesus mit der Geschichte die Frage des Schriftgelehrten herum. Ja? Und er endet dann, wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach der, die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Also der Schriftgelehrte gibt zu, dass es der Samariter war, aber er vermeidet es, Samariter zu sagen. Das widerstrebt ihm einfach zutiefst, einen Samariter hier als Helden, als den Liebenden zu sehen. Und Jesus setzt dann gleich noch einen drauf und sagt, tu desgleichen. Und er setzt damit den Samariter als ein Vorbild, den der Schriftgelehrte nacheifern soll. Nun, angesichts dieses Gleichnisses könnte es wieder zu einem Missverständnis kommen. Ja, um ein Nächster, um wirklich ein Nächster zu sein, um wirklich zu lieben, da muss ich zu jeder Zeit alles geben wie dieser Samariter. Ist ganz klar, die Nächstenliebe, die der Schriftgelehrte hat, die reicht nicht aus. Wir müssen besser werden. Wir müssen einfach noch aktiver werden. Und so könnte uns dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter wieder in das Missverständnis der Werkgerechtigkeit führen. Aber Jesus macht den Schriftgelehrten mit dem Bild des Samariters klar, dass das ewige Leben, dass diese innigliche Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott, nicht von deiner Herkunft oder von deinem Bildungsgrad abhängt, auch nicht davon, ob du Jude bist oder ob du das Gesetz kennst bis ins Detail. Darum geht es hier, Jesus. Davon hängt es eben nicht ab. Nun, wovon hängt es dann ab? Und hier ist ganz wichtig die Verbindung zum Bibelabschnitt davor und, wie wir es gleich noch sehen werden, zum Bibelabschnitt danach wichtig. Da erfahren wir die Antwort, wovon es abhängig ist. Davor sagt Jesus, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem er es offenbaren will. Also wie kann ich jemand lieben, den ich nicht kenne? Wir sehen, weil der Vater und der Sohn verbunden sind, hat unsere Antwort zu dem Sohn, zu Jesus, etwas mit unserer Antwort und unserer Liebe zu Gott und damit auch etwas mit unserer Liebe zum Nächsten zu tun. Und darum berichtet uns Lukas als Nächstes von dem Besuch von Jesus bei den Schwestern Martha und Maria. Ich denke also, das ist alles nicht zufällig, sondern das ist mit Absicht von Lukas so hier angeordnet. Beide Schwestern liebten den Herrn. Beide waren bemüht, ihrem Gast ihre Freude, ihre Nächstenliebe zu zeigen. Und Martha macht sich deshalb viel Mühe. Sie sieht zu, dass alle versorgt werden. Sie sieht zu, dass alle sich wohlfühlen. Und Maria, die legt sich einfach zu den Füßen Jesu und relaxt. Und Martha ist darüber natürlich nicht erfreut und wendet sich dann an Jesus und sagt, der Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Ja, Maria handelt hier gleich dreifach unangebracht. Erstens ist sie eine Frau, das heißt, sie ist gar nicht in der Lage, in dem Recht, ein Jünger zu sein wie die männlichen Jünger, also da zu den Füßen Jesu zu sitzen, sondern sie ist dafür da, die Jünger zu unterstützen. Und dann vernachlässigt sie natürlich ihre Gastgeberpflichten. Ja, da kommt Jesus vorbei und anstatt ihn zu bedienen, setzt sie sich da einfach hin und als Drittes lässt sie ihre Schwester alleine schuften. Also wenn wir das mal so ein bisschen nachvollziehen hier in unserem, wenn wir Besuch bekommen, dann können wir uns schon vorstellen, dass das Anstoß erregt. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Also Martha machte sich viel zu schaffen. Sie wollte Jesus eine Portion Essen beschaffen. Und Jesus sagt zu ihr, Maria hat die bessere Portion erwählt. Und er meint damit, dass sie auf seine Worte hört. Und seine Worte sind Gottes Worte und Gottes Worte vergehen nicht. Sie können ihr nicht genommen werden. Martha will Jesus Ehre erweisen, indem sie sich um sein leibliches Wohl kümmert. Sie will Gott Ehre erweisen, indem sie ihm dient. Maria erweist Jesus die Ehre, indem sie sich von ihm dienen lässt. Und Jesus sagt, das ist besser. Und hat Jesus nicht gerade deutlich gemacht, dass wir wie der Samariter dienen und helfen sollen? Wie passt das jetzt hier zusammen? Nach dem Gleichnis vom Samariter müsste man denken, Martha hat's kapiert, was das bedeutet. Aber wir dürfen hier nicht den Fehler machen, Martha als ein Typ vielleicht einer irdisch gesinnten Frau und Maria eher als den Typ einer himmlisch gesinnten Jüngerin anzusehen. Ja, wir dürfen hier nicht die eine gegen die andere ausspielen, egal in welche Richtung. Beide Frauen waren Freundinnen und Jüngerinnen des Herrn, deren Freude es war, dem Herrn nach ihrem besten Vermögen zu dienen. Und an anderer Stelle ist interessant, da ist es Maria, die dem Herrn dient. Ja? Das ist Maria, die, als alle zuhören, was Jesus zu sagen hat, hinkommt und ihm die Füße wäscht und dann einbalsamiert mit so einem kostbaren Öl. Und Jesus ist es, der sie dafür verteidigt. Also wir sehen, beides ist wichtig, zu den Füßen Jesu zu sitzen und sich von ihm dienen zu lassen und auch selber aktiv zu werden und anderen zu dienen. Beides ist wichtig. Und ich kann auch auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Nein, beides ist wichtig, aber es gibt, und das ist jetzt der Punkt dieses Berichtes, es gibt eine wichtige Rangordnung, eine Reihenfolge, die wir beachten müssen. Jesus tadelt Martha ja nicht für ihren eifrigen Dienst, sondern er macht deutlich, dass Maria in dieser Situation das bessere Teil erwählt hat. Also Martha soll in all ihrem Diensteifer das Höchste nicht vergessen. Wir können den Dienst im Namen Jesu für andere nur durchhalten, nur von Herzen tun, ja wirklich aus Liebe zum Nächsten. Nicht aus Liebe zu uns, weil wir uns profilieren wollen vor den anderen Menschen, vor Gott, was wir doch alles schaffen aus Liebe. Nein, wir können diesen Dienst aus Liebe zum Nächsten nur tun, wenn wir uns vorher von Christus dienen lassen. Wir brauchen den Eifer der Martha, aber wir bekommen diesen Eifer durch die Andachtsruhe der Maria. Jakob Kröker, ein Theologe, der schrieb dazu: Maria hatte ein feines Gemerk dafür, wann es Zeit zum Ruhen und wann es Zeit zum Dienen war. Daher ruhte sie, während andere dienten, und sie diente, während andere kritisierten. Was Jesus bei Martha tadelte, war nicht, dass sie überhaupt diente, sondern dass sie jetzt diente. Sie hatte nicht die Augenblicke erkannt, wo er ihr dienen wollte. Jesus sah, wie sie unter der Fülle ihrer Arbeit jene Augenblicke versäumte, wo er bereit war, Kraft in ihrem Leben zu verleihen. In uns selbst sind wir keine lebendige Quelle, die immer frisches Wasser zu geben vermag, sondern wir sind nur Kanäle jener einen Quelle, die Christus ist. So wie wir es heute im Lied gesungen haben, in dir, in Christus ist die Quelle des Lebens. Das müssen wir wissen, das müssen wir wirklich praktizieren im Leben. Und das führt uns wieder zu dem Problem des Schriftgelehrten. Der Grund, warum wir uns nicht an Gott erfreuen, ja, das konnte er nicht verstehen. Wie können die sich so freuen? Das kann doch nicht sein. Der Grund dafür, warum wir uns an Gott nicht erfreuen, warum wir ihn nicht lieben können, warum wir unseren Nächsten nicht lieben können, ist der, dass wir von Natur aus keine Kraft dazu haben. Wir sind in dieser Beziehung wie tot. Wir sind eben keine Quelle, sondern wir sind eine ausgetrocknete Zisterne. Und das heißt, wir haben kein geistliches Empfinden für die Wahrheit und die Schönheit Gottes und auch nicht dafür, dass wir auf seine Hilfe und auf seine Gnade in allen Dingen angewiesen sind. Die Bibel erklärt uns das, warum es so ist. Wir sind geistlich tot und blind durch die Sünde in uns. Und die Sünde in uns, die ist so überaus sündig, die ist so schlimm, so groß, dass sie, wie es Paulus uns schreibt, sogar das Gesetz, das gute Gesetz Gottes missbraucht. Das war das mit eins der Punkte in Römer 7. Das Kapitel wurde ja während der Osterfreizeit behandelt. Übrigens kann man die Vorträge auf unserer Internetseite nachhören. Ja, das Gebot, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, das soll uns zeigen, dass wir es eben nicht können und dass wir darum auf Gottes Hilfe und Gnade angewiesen sind, die wir in Christus bekommen. Aber die Sünde gaukelt uns jetzt vor, dass wir das Gesetz erfüllen könnten. Also das, was uns unsere Ungerechtigkeit umso deutlicher machen sollte, versuchen wir nun zu verwenden, um Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Seht ihr, das passt überhaupt nicht zusammen. Es sollte uns unsere Ungerechtigkeit deutlich machen und wir nehmen das, um deutlich zu machen oder versuchen, damit Gerechtigkeit zu erlangen. Das, was uns zu Christus treiben sollte, das nehmen wir als Grund, um Christus abzulehnen. Ich kann mich nicht an Christus freuen. Warum? Ich muss erstmal das Gesetz erfüllen. Ich muss erstmal das und das und das machen. Und auf diesem Weg werden wir nie Freude an Gott und Liebe zu Gott finden. Das Gegenteil wird der Fall sein. Wir werden Gott immer mehr hassen, weil der Druck des Gesetzes immer größer wird. Oder wir werden zu frommen Heuchlern, die das Gesetz Gottes so lange uminterpretieren, dass sie dann in all ihren Sünden dann doch als ganz fromm dastehen. Und das bedeutet letztendlich auch, sich selbst zu lieben und Gott zu hassen. Das Alte Testament, die Geschichte des Volkes Israel, das zeigt uns diese Wahrheit. Israel hatte die besten Voraussetzungen. Gott hat sich ihnen offenbart. Gott hat ihnen sein Gesetz gegeben. Und dennoch kehrten sie Gott wieder und wieder den Rücken zu. Sie konnten Gott nicht lieben, sie konnten ihr eigenes Wesen nicht verleugnen. Das Alte Testament sagt, sie konnten ihr Herz nicht beschneiden. Und genau darum ist ja Christus in die Welt gekommen, um für ihre Schuld am Kreuz zu sterben. Er ist gekommen, um uns von unserer Sünde und vom Gesetz, das eben diesen Druck auf uns ausübt, zu befreien. Und er macht das, indem er unser Wesen verändert. Die Bibel sagt, er schenkt uns ein neues Herz, er schenkt uns neues Leben. Ja, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ja, nichts. Ich muss mir es schenken lassen von Gott. Und dieses Leben hat uns Christus errungen durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und Johannes schreibt dann in seinem Brief, 1. Brief, Kapitel 4, ab Vers 7, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Und was hat Jesus kurz vorher seinen Jüngern gesagt? Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater, noch wer der Vater ist als nur der Sohn. Keiner kennt Gott. Und damit kann auch keiner lieben. Aber Jesus sagt, und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann wandte er sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, allein selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Durch Christus bekommen wir ein Herz, welches fähig ist, Gott zu lieben. Und wenn wir Gott lieben und mit seiner Liebe erfüllt sind, dann können wir auch unseren Nächsten lieben. Dann können wir ein Nächster unserem Nächsten sein. Wenn wir aus uns selbst heraus Gott lieben wollen, dann führt uns das nur in den Hass bzw. in die Selbstliebe. Aber wenn wir erkennen, dass wir nur, weil Gott uns seine Liebe schenkt, Gott lieben können, dann wird aus Dankbarkeit darüber unsere Liebe zu Gott noch gesteigert. Also Gott mit allen Mitteln, mit unserem ganzen Sein zu lieben, im Glauben daran, dass er uns diese Liebe in Christus geschenkt hat, das gibt Gott die ganze Ehre. Und wenn Gott die ganze Ehre hat, dann bleibt eben keine Ehre mehr für uns übrig. Das heißt, dann sind wir befreit, auch unseren Nächsten zu lieben. Die Frage, die in unserem Leben beantwortet werden muss, ist also nicht die Frage, wer ist mein Nächster, Wo kann ich jetzt am besten mich einsetzen? Wo kann ich was bewirken? Wer ist vielleicht bedürftig genug, dass ich mich da erbarme? Sondern die Frage muss sein, wer stillt meine Bedürftigkeit? Ja, wie kann ich ein Nächster werden? Der Schriftgelehrte, der zitierte das größte Gebot, die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und dieses größte Gebot, das zeigt uns unsere tiefste Not. Und Christus allein kann diese tiefe Not in uns stillen. Wie können wir von Herzen unseren Nächsten helfen? Wie können wir ein lebendiges Zeugnis von Gottes Liebe sein? Wie können wir alles für unseren Nächsten geben? Unser Geld, unsere Zeit, unsere Sicherheit, unsere Bequemlichkeit? Indem wir zuerst zu Jesus gehen. Indem wir zuerst uns von ihm dienen lassen. Indem wir zuerst auf sein Wort hören, indem wir uns zuerst von seiner Liebe füllen lassen. Indem wir unsere größte Freude in ihm haben. Und deshalb muss unser Gebet sein, wie wir es in dem Lied heute schon gesungen haben. Herr, füll mich neu. Ja, leer stehe ich vor dir, leer sind meine Hände. Herr, füll mich neu mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit Glauben und mit deiner Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.